Stufe 1, die AGES-Verschreibung bezüglich Diclofenac. Wissen alle, wovon ich rede? Also diese Empfehlung. Es kommt dann noch. Ja. Hat es Ihre Verschreibungsgewohnheiten geändert? Ja oder nein? Bitte drücken Sie jetzt. Offensichtlich wissen doch nicht alle, wovon ich rede. Seien Sie unentschieden. Dann lassen wir Sie, zeigen Ihnen die AGES-Empfehlung. Ja? Also, das war im Oktober 2013. Ja? Weisen die derzeit verfügbaren Daten darauf hin, dass die Therapie mit Diclofenac mit einem erhöhten Risiko arterieller thrombotischer Ereignisse assoziiert ist. Jetzt wissen Sie, worum es geht. Diclofenac ist kontraindiziert bei bestehender Herzinsuffizienz, ischämischer Herzerkrankung, periphere Arterienerkrankung und zerebrovaskulären Erkrankungen. Ja? Und die Behandlung mit Diclofenac sollte bei Patienten mit signifikanten Risikofaktoren für kardiovaskuläre Ereignisse nur nach sorgfältiger Abwägung begonnen werden. Also das war diese AGES-Warnung. Ja? Also Vorsicht mit Diclofenac. Vorangegangen ist eben eine Warnung der EMA, also der European Medicines Agency, PRAC-HAS Pharmacovigilance Risk Assessment Committee. Also die haben auch gesagt, bei Diclofenac muss man ähnlich aufpassen wie jetzt bei COX-2-Inhibitoren. Und da gibt es jetzt die Studie dazu. Und das möchte ich Ihnen, ich muss Sie nochmal mit diesen Zahlen konfrontieren, weil ich Ihnen was Bestimmtes zeigen will. Ja. Zuerst der Text dazu. Ja, die sagen auch, das Risiko von schweren kardiovaskulären Ereignissen wird ungefähr um ein Drittel erhöht. Aber jetzt kommt es. Also compared with Placebo, von 1000 Patienten, die ein COX-7 oder Diclofenac erhalten haben, ein Jahr lang, drei Patienten von 1000 haben ein schweres kardiovaskuläres Ereignis gehabt. Das ist immer noch zu viel, aber man muss sich das vor Augen halten. So viel ist das dann auch wieder nicht. Ja. Ibuprofen scheint auch ein bisschen einen Effekt zu haben auf diese kardiovaskulären Geschichten und Naproxen scheint da günstiger auszusteigen. Ja. Das ist wichtig noch. Also Herzinsuffizienzrate wurde verdoppelt durch diese Substanzen. Man braucht aber keine Angst haben, dass man das Schlaganfallrisiko erhöht. Und natürlich gehen alle NSAIs auf den Gastrointestinaltrakt. Den Hintergrund der Geschichte kennen Sie natürlich, also das sind eigentlich uralte Sachen, eine In-vitro-Untersuchung, wo man einerseits Thrombozyten, andererseits Monozyten mit den Substanzen imbibiert und dann schaut, was die nachher noch können. Und da haben Sie auf der einen Seite COX-1-selektive Substanzen, auf der anderen Seite COX-2-selektive. COX-1 ist das, was den Magenschutz ausmacht und COX-2 ist das, was bei Entzündung exprimiert wird. Und wenn Sie da beim Faktor 10 noch eine Grenze einziehen können, sagen selektive und präferentielle COX-1 und COX-2-Inhibitoren. Und dann gibt es halt noch ein paar Substanzen, die nicht selektiv sind. Und wenn Sie jetzt auf die Medikamente schauen, geht es schon bei Meloxicam los. Ja? Diclofenac ist eher schon so in Richtung COX-2-selektiv und dann natürlich die ganzen COX-7. Da jetzt die Zahlen dazu, die Odds Ratio, das heißt immer Odds Ratio von 2 heißt eine Verdoppelung des Risikos, also da sehen Sie das, was ich Ihnen zuerst als Text vorgelesen habe, also nicht tödlicher Herzinfarkt und koronare, also Tod an einer Koronarerkrankung und Herzversagen. Jetzt kommen aber noch die gastrointestinalen Zahlen dazu und da sehen Sie bei COX-7 und bei Diclofenac den Faktor 1,9 ungefähr und beim Ibuprofen und beim Naproxen einen Faktor von 4. Also sie kaufen sich halt ein erhöhtes gastrointestinales Risiko ein. So schaut es dann aus, wenn man, das ist 2 Jahre vorher publiziert worden, schaut so überzeugend aus. Ja, Diclofenac und Etoricoxib, das ist Acoxia, sind da ungefähr gleich übel, was das koronare Risiko betrifft. Celebrex und Ibuprofen sind ein bisschen besser, aber auch noch übel und das Naproxen ist auf der guten Seite. Jetzt möchte ich Ihnen aber die Zahlen nochmal zeigen, dann sind wir durch mit dem Kapitel. Sie sehen da 160 Follow-up-Weeks und 1600 Patientenjahre und auf der anderen Seite 3000 Patientenjahre. Ja? Und dann haben Sie da 3 Myokardinfarkte auf Placebo und 18 Myokardinfarkte auf Celebrex. Jetzt müssen Sie da die 1500 Patientenjahre mal 2 multiplizieren, dann kommen Sie auf 6 Herzinfarkte beim Placebo und auf 18 Herzinfarkte beim Celecoxib. Also das sind die Zahlen, mit denen da operiert wird. Da haben sie einen Vergleich von Naproxen mit Rofecoxib, da steigt das Naproxen besser aus. Da haben sie einen Vergleich von Ibuprofen mit Celecoxib, die sind gleich. Und da haben sie einen Vergleich von Placebo mit Naproxen und Celecoxib. Und da hat man wieder das Gefühl, dass eigentlich das Placebo das Übelste ist. Ja? Also dieses Kapitel ist noch nicht geschlossen. Diese Studie, die Sie sicher auch schon irgendwo mal präsentiert bekommen haben, die ist so ein bisschen polemisch. Man muss sie, also da wird das einfach gegeneinander gegenübergestellt und ich muss jetzt auch ein bisschen polemisch sein. Ja. Das gastrointestinale Risiko, das bewegt sich im Prozentbereich. Ja. Wenn Sie jemandem ein NSAR für ein halbes Jahr geben, in einer hohen Dosis, dann hat er ein Ulkusrisiko von 9, 10, 8 bis 10 Prozent. Ja, wobei man natürlich nicht an jedem Ulkus sofort stirbt. Ja, also wenn man das Risiko einer schweren lebensbedrohlichen gastrointestinalen Blutung nimmt oder einer Magenperforation, dann kommen sie ihnen auch eher in den Promillbereich. Aber dieses Risiko, das kardiovaskuläre, bewegt sich im Promillbereich. Noch was zu dieser Diskussion, das ist nicht zu Ende. Ja. Paracetamol, da gibt es auch Publikationen dazu, dass das vielleicht auch COX-2 selektiv inhibiert. Ja. Also vielleicht kommt es nur, dass man mit Mexalen auch aufpassen muss. Und auch beim Metamizol gibt es Daten dazu. Ja. Ich komme gleich zur Conclusio. Ja. Welche Medikamentengruppe ist Hauptverantwortlich für die meisten ernsten Arzneimittelnebenwirkungen? Jetzt sind Sie wieder dran. Ja. Opioide, Beta-Blocker, Antidepressiva und NSAR. Sind Sie bitte mutig und stimmen Sie ab. Und jetzt schauen wir uns das an. Da gibt es eine Studie aus zwei englischen Grafschaften, ja, die haben ein halbes Jahr lang in zwei Schwerpunktspitälern sich alle Akutaufnahmen angeschaut, also Leute, die über die interne Notfallaufnahme oder über die chirurgische Notfallaufnahme aufgenommen wurden. Das waren insgesamt ungefähr 18.000 Patienten, also 18.882 oder so. Haben die Krankengeschichten durchgeschaut und die auf die Wahrscheinlichkeit einer Medikamentennebenwirkung als Ursache für die Aufnahme untersucht. Das war bei 6,5%, also 1225 Patienten, da war tatsächlich die Ursache der akuten Aufnahme eine Arzneimittelnebenwirkung. Die haben auch eine Gegenkontrolle gemacht, das heißt bei den Patienten, die sie ausgeschlossen haben, haben sie dann noch einmal jemand anderen drüber schauen lassen, ob sie da nicht vielleicht was übersehen haben, die haben nichts übersehen. Das heißt, von diesen 1200 Patienten teilt sich das jetzt folgendermaßen auf. Ja? Also führend waren die, die sie mit, ja, eigentlich eher auch führend bewertet haben, also führend waren die NSAR. Die nächstgefährliche Gruppe sind die Diuretiker und die nächstgefährliche Gruppe sind die ganzen Blutgerinnungshemmer. Ja. Also wenn Sie das zusammenzählen, dann kommen Sie auf über 50% der Patienten. Und was noch, also ungefähr, also nicht ungefähr, es sind 12% von diesen Patienten, also von den 1200 sind schlussendlich an dieser Arzneimittelnebenwirkung verstorben, im Krankenhaus noch. Ja. Und 80% dieser Arzneimittelnebenwirkungen waren Dinge, die man voraussehen hätte können, zum Beispiel eine Ulkusperforation. Ja, also da sind Kaffeebohnen drauf. Die Zyklooxygenase ist so wie eine Kaffeebohne, ja, und in diesem Schlitz drinnen sitzt das aktive Zentrum in dem Schlitz der Kaffeebohne. Ja. Wenn Sie sich da eine Körperzelle vorstellen, ja, die NSAR sind alles und auch die Coxibe sind schwache organische Säuren, das heißt, wenn es irgendwo sauer ist im Interstitium, dann gehen die in die Zelle hinein, in der COOH-Form. In der Zelle dissoziiert es wieder, in der Zelle ist es nicht mehr sauer, das heißt, die können dann nicht mehr raus. Das ist das Geheimnis, warum NSARs in einem entzündeten Gelenk länger drinnen bleiben, als sie in der Plasma, im Plasmaspiegel, also hoch im Blut sind. Und wenn man sich anschaut, wo bleiben diese Substanzen, dann werden die natürlich über das Blutgefäßsystem verteilt und in der Leber metabolisiert und so, aber im Magen ist es sauer, das heißt, die neigen dazu, in der Magenschleimhaut zu akkumulieren und in der Niere ist es sauer, in der Nierentubule ist es ziemlich sauer. Ja? Das heißt, diese Substanzen sind viel länger in der Magenschleimhaut wirksam als im übrigen Körper und viel länger in der Niere wirksam als im übrigen Körper und damit erklärt sich eigentlich schon die wesentlichste Nebenwirkung. Wenn man das Ulkusrisiko jetzt ein bisschen aufgliedert, sieht man da also Past Use, Recent Use, Current Use. Ja. Current Use, also wenn Sie jetzt da eine SR schlucken, dann können Sie es weiter so aufteilen. Da sehen Sie erstens die Patienten, die das nicht aushalten, die nach einem Monat schon einen Ulkus kriegen. Ja. Und dann sehen Sie, das Ganze hat was mit der Einnahmedauer zu tun. Also je länger Sie sowas schlucken, und das Ganze hat was mit der Dosis zu tun, also je höher die Dosis. Jetzt ist nur die Frage, welche sind die Patienten, die es nicht aushalten, also die schon im ersten Monat einen Ulkus kriegen? Das sind alte Leute, das sind Leute, die schon mal Ulkus gehabt haben, und das sind Leute, die gleichzeitig Antikoagulantien, Glukokortikoide oder SSRIs einnehmen. Also auf die müssen Sie aufpassen, und die sollten eigentlich keine NSAIs kriegen. In der Niere, da gibt es ja dieses Renin-Angiotensin-System. Und das führt also im Endeffekt zu einer Vasokonstriktion am Vas-Efferenz, damit der Filtrationsdruck im Glomerulum hoch bleibt. Das führt über Aldosteron zu einer Natriumretention und über ADH zu einer H2O-Retention. Und dann haben wir leider in der Niere noch das Vas-Afferenz. Und der Tonus im Vas-Afferenz, der hängt sehr stark von dem Gleichgewicht zwischen Thromboxan und Prostacyclin ab. Und wenn Sie jetzt durch einen selektiven COX-2-Inhibitor oder auch Diclofenac oder so die Vasodilatation wegnehmen, dann geht Ihnen das Vas-Afferenz zu und dann haben Sie in der Sekunde eine Verminderung des Glomerulumfiltrats. Ja, also wir sehen das auf der Intensivstation oder wir haben das gesehen, wie wir noch nicht so aufgepasst haben mit diesen Substanzen. Ja. Sie geben ein Diclofenac und vier Stunden später steht die Niere. Da geht nichts mehr durch. Ja. Das System reguliert dagegen, das heißt, Sie kriegen vermehrte Vasokonstriktion, der Blutdruck geht drauf, Sie kriegen Ödeme und Sie kriegen Wassereinlagerungen. Das ist das, was auch gesunde Patienten erzählen, wobei, wenn jemand ein Glomerulumfiltrat hat von 120 Milliliter pro Minute, eine gute Kreatinin-Clearance, dann ist das nicht so von Bedeutung. Also das, was bleibt, ist das unterste. Das sind keine Zuckerl und alle Patienten sollten mit der niedrigstmöglichen Dosis über die kürzestmögliche Zeit eingestellt werden. Und wenn Sie jemandem 2 Wochen lang ein NSAR geben, weil er ein entzündetes Kniegelenk hat, dann wird er in den 2 Wochen auch nicht an einem Herzinfarkt versterben. Und er wird in den 2 Wochen, wenn Sie auf die Risikofaktoren achten und vielleicht ein BPI dazugeben, auch nicht an einem Ulkus sterben. Aber dann kehrt es wieder weg. Dann müssen Sie umsteigen, zum Beispiel auf Metamizol oder Paracetamol. So, jetzt darf man kurz nachdenken, ob Sie die Dosierungen im Kopf haben. Ibuprofen bis 2400 Milligramm ist schon sehr hoch. Also das würde ich mal sagen, maximal eine Woche. Vielleicht 2 Wochen. Beim Diclofenac ist es so, in Österreich ist es nur bei 150 Milligramm zugelassen. Ich sehe immer wieder 200 Milligramm, das dürfen Sie eigentlich nicht. Aber in Deutschland ist es bis 200 Milligramm zugelassen. Naproxen ist eh klar und Bacchemed ist auch so ein österreichisches Unikum, ist ein bisschen so wie Stritico. Wenn Sie deutsche oder Schweizer Kollegen fragen, ob sie das Bacchemed kennen, die kennen das nicht. Ja, und in Österreich gibt es keinen HNO-Arzt und auch keinen Zahnarzt, der ohne Bacchemed auskommen könnte. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, aber da sieht man wieder, was da Marketing ausmacht. Die Frage ist, ob eine lange Halbwertszeit immer günstig ist. Ja, diese Substanzen können natürlich akkumulieren. Wenn Sie jemandem länger als eine Woche Naproxen geben, haben Sie schon einen relativ hohen Spiegel im Körper. Mexalen ist die empfohlene Einzeldosis 15 Milligramm pro Kilogramm. Das steht nicht so im Kodex. Jetzt ist es insofern ein bisschen kühn, wenn ich das so sage, aber das ist auf der ganzen Welt so üblich. Einzeldosis Mexalen 15 Milligramm pro Kilogramm. Und wenn Sie denken, wie Sie Perfalgan geben dürfen, also 1 Gramm in einer Kurzinfusion, da haben Sie einen viel höheren Plasmaspiegel, wie wenn Sie das zum Schlucken geben. Also das darf man so geben und 3x1 Gramm darf man geben, außer der Patient hat ein Leberproblem. Beim Novalgin ist es ähnlich, 15 Milligramm pro Kilo. Als Einzeldosis wissen muss man nur, dass Novalgin überhaupt nicht giftig ist. Also wenn Sie Novalgin überdosieren, passiert nichts. Wenn Sie Mexalen überdosieren, kann der Patient einen schweren Leberschaden erleiden. Das lassen wir aus. Das ist aus so einem Handbuch vom Eckhard Bäubler über medikamentöse Schmerztherapie. Die meisten dieser Interaktionen wundern Sie jetzt nicht mehr nach den ganzen Ausführungen. Ja, also Paracetamol und Alkohol vertragen sich nicht. Paracetamol und Marcomar macht ein erhöhtes Blutungsrisiko. Paracetamol und HT3-Inhibitoren, also macht einen Wirkungsverlust und die NSAR können Blutungen, Bluthochdruck bedingen und die Wirkung von Diuretikern aufheben. Das mit dem Thromboas und NSAI ist vielleicht nur wichtig, also wenn jemand auf Thromboas eingestellt ist, dann muss er das Thromboas immer als erstes schlucken, damit es andocken kann an der Zyklooxygenase in den Thrombozyten und erst danach das Schmerzmittel. Und da ist eigentlich nur wichtig, NSAI natürlich nicht bei nierenkranken Leuten und Paracetamol natürlich nicht bei leberkranken Menschen. Also so schaut es aus, wenn Opioide gewonnen werden, und das ist auch wirklich noch so, also die Morphin und auch Hydromorphon wird, also Morphin wird auf natürlichem Weg normalerweise gewonnen, das wäre viel zu teuer, wenn man das synthetisieren müsste, und dann werden halt die anderen Dinge daraus halt synthetisch gewonnen. So schauen diese Botzen aus, wenn man das also zusammenklumpt, diese Tropfen, und da sehen Sie zum Beispiel das Laudanum, das kennt niemand mehr von uns, aber wenn Sie da schauen, Directions, dann steht da als erstes, also auf dem roten Zettel, 3-month-child, ja, 2 Tropfen. Ja, also das waren so, es gab eine Zeit, wo man das sehr freigebig den Menschen gegeben hat. Und Heroin zum Beispiel ist von der Firma Bayer erfunden worden, weil sie gedacht haben, jetzt haben sie endlich ein Opioid gefunden, das weniger süchtig macht als das Morphin. Leider hat sie innerhalb von 2 Jahren herausgestellt, dass dem nicht so war. Ja. Jetzt sind Sie wieder dran. Ja. Ein Patient mit schweren Schmerzen aufgrund eines metastasierenden Kolonkarzinoms kommt vor Schmerzen windend in die Ambulanz. Das ist seine medikamentöse Einstellung. Was machen Sie jetzt? Schmerzdienst rufen, Hydal per OS, Hydal IV, eher mehr als 2 Ampullen oder ein anderes Opioid, weil Hydal nicht mehr gewirkt hat. Handheben ist immer so blöd, ja, da muss man sie outen, dann löse ich es auf. Ja. Also, da gibt es einmal diese Regel, die gilt aber bitte nur für Krebspatienten. Ja. Dauermedikation als Retardgalenik oder Pflaster, zum Beispiel 2x4 Hydal. Dann müssen Sie dem Patienten dazu eine Notfallmedikation anbieten. Ein Zehntel bis ein Sechstel der Dauermedikationsdosis, das wäre in dem Fall 1,3 Milligramm. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten? 2, 4, 8, 16, 24 Retard und 1,3 und 2,6 kurzwirksam. Das heißt, wenn der Patient 2x64 schluckt, sind das 128 Milligramm und ein Sechstel davon sind ungefähr 20 Milligramm. Der muss also 8 Stück von diesen 2,6 Tabletten schlucken, da wird er nicht viel Freude mit ihnen haben. Jetzt gehen wir ein bisschen zu den Medikamenten. Ja, das eine, diese Umrechnungstabellen kennen Sie von der Pharmaindustrie natürlich. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass Buprenorphin, also das vorletzte, da mit 20 Mikrogramm steht. Also Buprenorphin ist ein bisschen stärker, als man ursprünglich gedacht hat. Ja, man hat ja ursprünglich gesagt, dass 25 Duragesic und 35 Transdec ungefähr die gleiche Stärke haben. Das 35er Transdec ist ein bisschen stärker. Worauf ich Sie auch hinweisen müsste, ist der Zusammenhang zwischen 60 Milligramm Morphin per OS und 20 Milligramm Morphin IV. Weil 20 Milligramm Morphin IV sind 2 Ampullen Vental. Und die Verbindende zwischen diesen beiden ist die Bioverfügbarkeit. Da haben Sie jetzt verschiedene Möglichkeiten, intravenöse Schmerztherapie zu machen. Ich hoffe, Sie haben solche Ampullen in der Ordination. Es ist immer schwierig, weil man hat dann Angst, dass die gestohlen werden und solche Dinge. Aber so ein bisschen ein Opioid sollte man in der Ordination haben. Und der Kernsatz ist da, eine kleine Ampulle ist nie falsch. Also das heißt, in Wirklichkeit sind all diese Ampullen in etwa gleich stark. Ich würde Ihnen jetzt nicht empfehlen, Fentanyl oder Sufentanyl in der Praxis zu verwenden, weil wenn Sie sich da in der Dosis vertun, ist der Patient sehr schnell narkotisiert. Aber alle anderen Dinge sind eigentlich austauschbar, wenn Sie sie wollen. Sie müssen sich nur daran gewöhnen, irgendwas davon zu verwenden. Und dann fehlt da noch eine Zeile. Das ist das Diacetylmorphin, das ist was? Heroin. Also in England zum Beispiel ist Heroin ein gängiges Medikament zur postoperativen Schmerztherapie. Es wirkt einfach schneller wie das Vental und ist nicht teuer. Also 20 Milligramm Hydal per OS. Jetzt können wir dann in diese Tabellen zurückgehen und schauen, wie viel Ampullen das ungefähr sind. Ich löse das auf. Ja. Also das sind 10 Milligramm IV bei einer Bioverfügbarkeit von ungefähr 50%, und das heißt 5 Ampullen zu 2 Milligramm. Also machen würde ich das bei so einem Tumorpatienten so, dass ich mal 3 Ampullen in der Kurzinfusion gebe, ihm die anhänge und dabei bleibe und schaue, wie es geht. Und danach würde ich weiter titrieren. Ja? Weil die Frage ist jetzt, das habe ich übersehen, dass ich das noch drinnen habe. Es gibt noch die Möglichkeit mit diesen Actic und Effendora und so. In seltenen Fällen brauchen Sie das. Wenn wer zum Beispiel einen Plexuseinbruch hat von einem Tumor, dann kann man sich sowas überlegen. Das war eigentlich die Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Ist es gefährlich, wenn man Opioide intravenös gibt? Ja oder nein? Wer ist dafür, dass das gefährlich ist, wenn man Opioide intravenös gibt? Ja, wer ist dafür, dass es nicht gefährlich ist? Okay. Ein Drittel hat sich noch nicht entschieden, würde ich sagen. Ja. Also man muss wissen, was man tut. Wenn Sie da BCO2 und das Atemminutenvolumen gegeneinander auftragen, also die Hauptsteuerung unserer Atmung ist das BCO2, ja, dann kriegen Sie so eine Kurve, die in etwa so ausschaut. Sie schaffen es nicht, die Atmung so lange anzuhalten, bis die Sauerstoffsättigung fällt, da kriegen Sie lang vorher schon den Drang, atmen zu müssen. Das ist diese enge Kopplung ans CO2. Die Opioide verschieben diese Kurve jetzt nach rechts. Ja? Das heißt, der Patient hört sozusagen auf zu atmen, bis das CO2 gestiegen ist und fängt dann beim höheren CO2 wieder an zu atmen. Ja? Und Schmerz verschiebt die Kurve nach links. Das heißt, die Kunst ist, sich da so hineinzuschleichen, dass der Patient gerade eben keine Schmerzen mehr hat. Aufpassen müssen, wenn der Patient zusätzliche andere sedierende Substanzen nimmt. Und aufpassen müssen es bei alten Leuten, bei Neugeborenen ist eh klar. Ja. Wenn der Patient eine neuromuskuläre Erkrankung hat, die ihm vielleicht das Atmen schwer macht, und wenn der Patient sehr dick ist oder eine obstruktive Schlafapnoe hat. Das haben wir eigentlich eh schon fast jetzt besprochen. Also was ist sicherer, IV oder subkutan? Also wer ist für IV? Okay, Sie sind gut gebrieft. Wer ist für subkutan? Das habe ich schon gesagt, ja. Also wenn Sie daran denken, ein Opioid subkutan zu geben, dann können Sie es genauso gut zum Schlucken geben. Das wirkt nicht viel langsamer und dann hat der Patient auch noch das Vergnügen, dass er das selber machen kann. Ja. Also beim opioid-naiven Patienten ist die Empfehlung, wurscht, welche Ampulle Sie nehmen, das auf 10 Milliliter zu verdünnen und davon dann immer so 2 Milliliter zu geben und dann ein bisschen zu warten, ob der Patient darauf anspricht. Man muss dann noch wissen, wie schnell das wirken wird und wie lange das wirken wird. Da gibt es so kleine Unterschiede. Sie sehen, dass die grünen Balken ein bisschen unterschiedlich lang sind. Also Hydromorphon und Pyrethramid zum Beispiel wirken vielleicht ein bisschen schneller, 1-2 Minuten schneller als das Morphin, wenn man das gibt. Ja. Wirkungseintritt so 5 bis 10 Minuten und Wirkdauer zwischen 4 und 6 Stunden. Im Detail ist es natürlich dann schon ein bisschen kompliziert, dass Sie sehen da in blau den Plasmaspiegel und dann so kleine fraktionierte Gaben. Das ist ein Rechenmodell, was Sie da sehen. Und dann sehen Sie, dass der Hydromorphonspiegel im Gehirn immer weiter ansteigt mit jeder Gabe. Ja. Und dass das auch ein bisschen drinnen bleibt, aber dann auch, wenn Sie nichts mehr nachgeben, relativ schnell wieder rausgeht. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn Sie zum Beispiel Morphin nehmen, ja, dann sehen Sie auch, dass das mit jeder Gabe ansteigt, aber langsamer als das Hydal. Und das ist auch die klinische Erfahrung, Morphin braucht einfach länger, bis es wirkt. Und dann aber auch länger drinnen bleibt. Das heißt, der Patient ist zum Beispiel länger müde. Ja, da kann man dann drüber streiten, die Palliativmediziner, ob sie lieber einen Patienten haben, der müde ist, also der auf Vental eingestellt ist, oder lieber einen Patienten haben, der wach ist und sie den auf Hydromorphon einstellen. Da haben sie so eine Ungetüm- und Schmerzpumpe, die wir früher mal verwendet haben bei uns. Und da sehen Sie, wie das zum Beispiel programmiert ist. Da sehen Sie Bolus Dipidolor 3 Milligramm, Sperrzeit 5 Minuten, so lange braucht es, bis der Patient entscheiden kann, ob es gewirkt hat oder nicht. Und dann haben sie noch ein Dosislimit eingegeben, das ist reine Willkür, das macht man halt, damit nichts passieren kann. Ja, so funktioniert das. Und wenn man sowas macht mit Patienten, das ist nicht von uns die Kurve, sondern vom Herrn Lehmann aus Köln. Und dies noch aus einer Zeit, wo man eine Basalrate mitprogrammiert hat, also eine fixe Dauerinfusion und der Patient kann sich dazu einen Bolus geben, sonst sind die Kurven so ein bisschen ansteigend. Dann sehen Sie, da gibt es Patienten, die brauchen praktisch nichts. Wenn man die dann am nächsten Tag besucht, sagen die, super, ihre Pumpe ist super, aber eigentlich haben die nichts gebraucht. Dann gibt es Patienten, die brauchen sehr viel, ja, wo man sich dann wundert und sie denkt, eigentlich ist da nicht viel passiert bei dem Eingriff, wie gibt es, dass das dem so weh tut. Und dann gibt es Patienten, die haben zum Beispiel solche Verläufe. Und wenn man da dann fragt, was war denn da gestern am Nachmittag zwischen 3 und 5, sagen die zum Beispiel, na, da habe ich Besuch gehabt. Ja. Gibt auch Patienten, die haben umgekehrten Verlauf, wo es in der Besuchszeit in die Höhe geht. Ja. Und weil wir schon bei Wirkungseintritt und Wirkdauer waren jetzt noch und Sie das in der Praxis häufiger verwenden, die NSARs. Also wenn Sie wem eine Neodol-Basse zum Beispiel anhängen, was würden Sie schätzen, wie lange das dauert, bis das wirkt? Sagen Sie mal ein bisschen was. Stunde? Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde. Habe ich so gehört. Und was schätzen Sie, wie lange das wirkt? 6 Stunden, 8 Stunden. Ja, hätte ich auch ungefähr so gesehen, ja. Eine Anmerkung so daneben, natürlich macht man das manchmal auch, um die Ordination irgendwie am Laufen zu halten und so. Es ist pharmakologisch nicht plausibel, wenn man jemandem in der Früh eine Infusion anhängt und am Abend dann keine Infusion anhängt. Ja? Also wenn man Infusionstherapie macht mit Schmerzmitteln, dann muss man es schon in der Früh zum Mittag und am Abend geben oder zumindest in der Früh und am Abend. Ja? Sonst kann man es gleich lassen, wobei Patienten da manchmal ganz beleidigt sind, wenn man es ihnen dann nur per OS verschreibt. So, was denken Sie, das haben wir zuerst mit dieser Sechstelregel für die Bedarfsmedikation besprochen. Bei Patienten mit nicht tumorassoziierten Schmerzen darf man da auf eine Opioidbedarfsmedikation oder sollte man da auf eine Opioidbedarfsmedikation verzichten, ja oder nein? Bitte schön. Das ist eine Konvention, ja. Da sollte man eher verzichten. Die Patienten sollten so eingestellt sein, dass sie erst gar nicht in die Verlegenheit kommen, noch ein schnell wirksames dazu nehmen zu wollen. Das ist von der Psychodynamik her schlecht, wenn die jeden Tag entscheiden müssen, tut so weh, dass ich was dazu nehmen muss oder nicht. Manchmal geht es nicht anders, wenn wer so Bewegungsapparatprobleme hat, die vor allem in der Früh oder beim Aufstehen sehr stark sind. Also manchmal kann es Sinn machen, noch ein schnellwirksames dazu zu erlauben, aber meistens sollte man das bei Nicht-Tumor-Patienten nicht machen. Ja? Die müssen so eingestellt sein, dass sie mit dem Retard-Präparat zufrieden sind. Noch so eine Frage. Darf man das überhaupt, dass man Nicht-Tumor-assoziierten Schmerzpatienten Opioide gibt? Bitte sehr. Okay, ja. Ich zeige Ihnen den Hintergrund dazu. Das ist meine Lieblingsstudie dazu. Die ist aus dem Jahr 19, also gemacht worden ist das 1994, also schon eher alt. Ja. Ich habe damals, also das ist ein London, eine Stadt London in Ontario in Kanada, wo die das gemacht haben. Ich habe bis dorthin nicht gewusst, dass es London in Kanada auch gibt. Eine Riesenschmerzambulanz, die haben sich da viele Patienten angeschaut und dann also 60 Patienten in die Verum-Gruppe und 60 Patienten in die Placebo-Gruppe eingeschlossen. Und was Sie da unten sehen, diese Striche da, das sind jeweils Wochen. Das heißt, die Patienten wurden für 10 Tage titriert auf maximal 60 Milligramm Morphin-Tagesdosis, also eigentlich eh wenig. Ja. Oder die haben ein aktives Placebo bekommen, das heißt eine Substanz, die auch Übelkeit auslöst. Die haben das auch herausgerechnet, also die Patienten konnten wirklich nicht sagen, auch die Behandler nicht, hat der jetzt ein Opioid oder nicht. Und was sie sehen ist, dass die Patienten mit dem Opioid eigentlich, ich meine, so wahnsinnig toll ist es nicht, aber von 7,7, also die haben das mit so einem Smiley-Dings gemacht, ja, auf 5,7 hinunter, also immerhin, aber das ist auf jeden Fall signifikant statistisch. Ja. Und dann mit der Zeit hat sich der Effekt ein bisschen verloren, ist aber die ganze Zeit besser geblieben als der Placebo-Effekt. Also die Placebo-Patienten, die haben eigentlich keinen Effekt verspürt. Danach kommt da diese Washout-Phase, das heißt, die haben die Substanzen eine Woche lang heraus, also abgesetzt, und dann haben sie den Patienten ein Crossover angeboten, das heißt, die vorher das Verum hatten, haben nachher das Placebo gekriegt und die vorher das Placebo hatten, haben nachher das Verum gekriegt. Und da ist Folgendes passiert. Ja, die tun sich dann wahnsinnig schwer, das in der Studie also zu erklären, was da eigentlich passiert ist. Ja. Da versteckt sich dahinter schon der pharmakologische Effekt, aber dann auch viel an Zuwendung. Die haben einfach in den ersten 3 Wochen die Morphinpatienten gelernt, dass das was hilft und haben auch die entsprechende Zuwendung und Aufmerksamkeit erfahren und sind dann auf diesem Trip draufgeblieben. Ich habe da noch eine Studie, das ist meine zweite Lieblingsstudie dazu. Ja. Der Herr Meier in Bochum, wenn Sie den einmal hören können, der ist köstlich, dann nehmen Sie die Gelegenheit wahr. Ja. Das war eine Multicenter-Studie, die haben da 1000 Patienten ungefähr angeschaut und die sehr, sehr ausgewählt, also sehr gut überlegt, wem sie überhaupt einen Morphin-Trial angeboten haben. Das heißt, von den 1000 Patienten sind 90 ungefähr übergeblieben, die dann ein Opioid erhalten haben. Die sind dann bis auf 120 Milligramm Morphin hinauftitriert worden, wobei 50% der Patienten gesagt haben, versuch lieber nicht. Ja. Da ist Folgendes herausgekommen. Die durchschnittliche Was-Verminderung entspricht der in der Mullin-Studie. Und von den 49 Patienten, da der hellblaue ist leider verstorben während der Studie, ja, der hat einen Schlaganfall gehabt. Da gibt es dann ein Drittel Non-Responder, die haben einfach nicht darauf angesprochen. Dann gibt es ein Drittel, wo man sagen kann, naja, also irgendwie akzeptabel, die haben auch eher Nebenwirkungen gehabt. Und dann ein Drittel der Patienten hat wirklich angesprochen. Es ist leider die Langzeitstudie, also die, die angesprochen haben, die Full-Responder haben dann das Morphin weitergekriegt und an einer weiteren, also an einer Langzeitstudie teilgenommen. Das hat der Herr Mayer nie mehr publiziert, aber wenn man fragt, sagt er einem das. Die Kunst ist, die Patienten herauszufinden, die darauf ansprechen. Und wenn Sie die gefunden haben, habe etliche Patienten, dann können Sie über 5, 6, 7, 8, also mit einer Opioiddosis gut fahren, mit den Patienten, die darauf ansprechen. Es gibt dann Phasen, wenn die zum Beispiel einen Schnupfen haben oder wenn die zum Beispiel sich vermehrt belasten, wo sie dann vielleicht wieder ein bisschen mehr brauchen oder dann auch wieder ein bisschen weniger brauchen. Aber im Grunde haben die dann eine stabile Opioiddosis, mit der sie lange gut fahren können. Und sie können das innerhalb von 2 Wochen entscheiden, wenn sie mit dem Patienten ausmachen, wir versuchen, ob ihnen ein Opioid hilft und wir gehen bis zu einem bestimmten Dosismaximum und wenn es bis dorthin nichts geholfen hat, dann gehen wir es wieder weg oder wenn sie es nicht vertragen haben. Das ist nämlich jetzt die nächste Frage. Gibt es bei Nicht-Tumor-Patienten eine empfohlene Opioid-Maximaldosis? Ja oder nein? Haha, 50-50. Da empfehle ich Ihnen dann was zum Lesen. Ja. Das brauchen Sie nicht mehr lesen, das ist uralt. Ja. Also da gibt es, das ist wieder eigentlich eine Konvention, da gibt es halt so Langzeitbeobachtungsstudien, eigentlich weiß man es nicht, ja. Aber die Empfehlung ist, nicht über 180 Milligramm Morphin tagesäquivalent zu gehen. Das heißt, zum Beispiel nicht mehr als ein 75er Duragesic-Pflaster oder auch nicht mehr als 2x12 Milligramm Hydal. Wenn der Patient bis dorthin keine Erleichterung erfahren hat, dann müssen Sie gut überlegen, ob Sie das noch weiter steigern wollen. Dann ist gescheiter, Sie schicken ihn wirklich in eine Schmerzambulanz, dass man sich das Ganze nochmal anschaut. Ja. Also es gibt da 2 Empfehlungen dazu, das ist diese S3-Leitlinie, die Sie übers Internet kriegen von der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften und das zweite, das ist brandneu, das ist beim ÖSG-Kongress vorgestellt worden, da war der Wolfgang Jaksch der erste, also der das so organisiert hat. Ein österreichisches Positionspapier, das kriegen Sie über die Homepage von der ÖSG, da können Sie es herunterladen. Ja? Also Sie müssen mit dem Patienten ein Therapieziel ausmachen. Das heißt, Schmerz wird weniger und sie werden körperlich aktiver. Sie müssen anfangen zu turnen. Wenn die das nicht machen, weg mit dem Opioid. Die Deutschen, das machen die Österreicher nicht, gehen sogar so weit, den Patienten unterschreiben zu lassen, dass er fallweisen Harnkontrollen zustimmt, damit sie sicher wissen, ob er das nimmt, was er nimmt. Ja, also das würde ich Ihnen nicht empfehlen, das ist ein bisschen übertrieben. Aber der Patient muss zum Beispiel auch versprechen, dass er sich die Rezepte nur bei einem Arzt holt, also dass er nicht anfängt, Morphinrezepte bei verschiedenen Ärzten einzuholen. Ja? Und das Wichtigste noch einmal, wenn es keinen Effekt hat, gehört es nach 2-3 Wochen wieder weg. Und noch was Wichtiges, alle 6 Monate ungefähr soll man einen Reduktionsversuch unternehmen. Das heißt, da sagt man zum Patienten, jetzt schauen wir mal, ob Sie das Medikament noch brauchen oder ob es vielleicht eh ohne das Medikament geht und wir reduzieren das jetzt langsam. Wenn der Patient dann vermehrt über Schmerzen klagt, geht man wieder hinauf. So, welche Nebenwirkung ist anhaltend? Obstipation, Übelkeit, Erbrechen, Pupillenverengung, Müdigkeit und Schwindel. Geht schon. Ja. Ja, da zeige ich Ihnen es jetzt dazu. Das haben Sie gut erwischt. Ja. Das Einzige ist das mit der Miosis, die verschwindet wieder. Ja. Also da haben Sie so die Liste der Nebenwirkungen, die man konventionell so kennt. Das ist die Wirkung, die man haben will. Und da gibt es noch eine lange Liste von weiteren Nebenwirkungen. Ja. Also Opioide sind nicht nebenwirkungsfrei, aber Opioide sind an und für sich nicht giftig, das ist der Vorteil gegenüber NSAIDs. Ja, die machen nichts kaputt. Da haben Sie eine Auflistung bei Patienten mit Tumorschmerzen. Da sehen Sie, dass die Obstipation weit führend ist mit 95%. Ja, das ist das, was die Patienten am meisten quält, und da muss man halt was tun dagegen. Worüber die auch klagen, aber nicht so viel, ist die Sedierung. Ja. Bei Nicht-Tumor-Patienten ist es so, dass die Obstipation auch wichtig ist, aber nicht so wichtig wie bei den Tumorpatienten. Aber die Obstipation, das muss man ehrlich sagen, ist der Hauptgrund, warum die Patienten das Medikament dann irgendwann wieder absetzen. Ja, die haben keine Lust mehr, Laxantien dazu zu schlucken. Aber worüber diese Patienten, die sind ja noch voll im Leben und wollen aktiv sein, häufiger klagen als die Krebspatienten, ist dann halt Somnolenz und Benommenheit. Ja. Ja. Das ergibt sich aus dem Wirkmechanismus. Opioide können zentral nervös dämpfen, und wenn sie was anderes Dämpfendes dazu haben, dann kann der Patient wirklich sehr müde werden. Serotonin-Syndrom, wer hat das von Ihnen schon mal gesehen? Okay, zwei Leute. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht, aber es ist selten. Ja. Und ein zentrales Anticholinergesyndrom, wer hat das von Ihnen schon mal gesehen? Tollkirsche. Also an solche Dinge muss man halt denken, aber das wird man wahrscheinlich selten sehen. Und über das sollten Sie gar nicht so viel nachdenken, ja. Ob man bei Nieren oder so weiter Leberproblemen die Opioide verringern soll. Sie titrieren Opioide ja nach Wirkung. Das heißt, sie gehen da ja langsam hinauf, und wenn der Patient einen Spiegel erreicht hat, wo er zufrieden ist, werden sie nicht höher gehen. Also da müssen sie nicht unbedingt so genau Bescheid wissen über die Leber- oder Nierenfunktion. Außer sie haben einen Patienten, dem ist gut gegangen und es ändert sich plötzlich etwas. Ja. Da sage ich Ihnen eine Homepage, auf der ich immer ganz gern nachschaue, die heißt www.dosing.de, nicht dose.de, da finden Sie, kommen Sie ganz woanders hin, www.dosing.de. Und da gibt es diese Q0. Wenn die Q0 unter 0,3 ist, dann ist es wirklich relevant. Bei einer Kreatinin-Clearance unter 30, also kleiner gleich 30, ja, darüber ist es nicht so wahnsinnig wichtig, dass Sie diese Dinge beachten. Und da sehen Sie einmal das Morphin-6-Glucuronid. Also Morphin kann Ihnen bei Nierenproblemen akkumulieren, nämlich der Metabolit. Ehrlicherweise muss man sagen, dass da das Hydal auch dabei steht. Ja. Aber die anderen Opioide, wenn Sie schauen, Buprenorphin, Fentanyl und so, da brauchen Sie das nicht besonders beachten, die Nierenfunktion. Die zwei Substanzen, wo es wirklich wichtig ist, ist Gabapentin und Pregabalin. Also da müssen Sie verflixt aufpassen, wenn Sie ein Nierenproblem haben. Und was ich ganz lustig finde in dem Zusammenhang, und dann gehen wir zum Buffet, das Ibuprofen, Diclofenac, da sehen Sie, da steht 1,0. Also wenn die Niere einmal kaputt ist, diese Substanzen werden hepatisch metabolisiert, wenn die Niere einmal wirklich kaputt ist und der Patient das braucht, also der Dialysepatient zum Beispiel, der kann NSAIs schon wieder haben, wenn er es braucht. Da brauchen Sie keine Angst haben, dass Sie ihm die Niere kaputt machen. Also ich habe jetzt noch ein bisschen was über die Behandlung von Opioid-Nebenwirkungen. Also das ist jetzt nicht die Gruppe der Co-Analgetika, sondern das ist die Gruppe der Adjuvantien. Ja? Die Medikamente, die da jetzt draufstehen, die kennen Sie natürlich alle. Das Wichtige an der Folie ist der Unterschied in der Farbe, also rosa und blau. Ja. Die rosa Medikamente, das sind die osmotischen Laxantien, also die wirken irgendwie stuhlvermehrend, die binden Wasser im Darm. Und die anderen Medikamente, das sind die Sekretagogen-Laxantien, das sind also die Laxantien, die den Darm antreiben. Es gibt keine Empfehlung, womit man beginnen soll. Ja, also das ist Geschmackssache. Die Amerikaner, die nehmen am liebsten das Agiolax. Ja. Ich habe als Einstieg ganz gern das Gutalax. Ja. Also das ist Geschmackssache. Wichtig ist, bei Patienten, die auf Opioide eingestellt sind, da dürfen sie immer etwas mehr, wenn es notwendig ist, geben, als im Kodex drinnen steht. Ja. Und das zweite Wichtige ist, sie sollen die Wirkprinzipien kombinieren. Also zum Beispiel Molaxole oder Movicol, und falls das nicht ausreicht, ein guter Lax dazu oder ein Dulcolax dazu. Also das heißt, einerseits ein Medikament, das das Stuhlvolumen erhöht, und andererseits ein Medikament, das den Darm antreibt. Ja. Und gerade heute war wieder eine Patientin in der Ambulanz, die das nicht verstanden hatte. Ich weiß nicht, wieso das immer passiert, obwohl ich auch schon weiß, dass ich darauf hinweisen muss, die Patienten glauben immer, wenn sie Stuhl gehabt haben, dann können sie aufhören mit den Laxantien. Wenn jemand auf Opioide eingestellt ist und mit Obstipation reagiert auf die Opioide, dann muss er das, solange er das Opioid nimmt, auch das Laxans dazu nehmen. Also oft ist es so, dass die Patienten dann zur Kontrolle kommen und sagen, ja, es wirkt eigentlich eh, aber die Verstopfung, ja. Und dann muss man das halt noch einmal erklären. Bitte, hat es gewirkt? Ja, hat eigentlich eh gewirkt. Bitte, dann nehmen Sie es täglich. Und dann sind die oft ganz entsetzt und sagen, was täglich? Aber so ist es halt. Ja. So. Und da gibt es dann noch so Reservemöglichkeiten. Ganz unten sehen Sie digitale Ausräumung. Also das habe ich schon erlebt. So weit soll es nicht kommen. Also das soll einem eigentlich nicht passieren. Also in Wirklichkeit ist es so, dass die einzige Nebenwirkung von Opioiden, die eine klare Dosis-Wirkungsbeziehung hat, ist die Atemdepression. Also je mehr Opioid, desto mehr Atemdepression. Bei der Obstipation ist es zum Beispiel so, es gibt Patienten, die sind empfindlich drauf und es gibt Patienten, die sind nicht empfindlich drauf. Und wenn jemand eine Obstipation kriegt, dann kriegt er das auch schon mit sehr niedrigen Dosen. Es wird die Obstipation dann nicht schlimmer, wenn Sie die Dosis erhöhen, aber sie bleibt immer da. Das heißt, Sie müssen was tun dagegen, ja. Also ganz, ganz selten ist es schon auch so, dass Sie einem Patienten zwischendurch einmal ein halbes Gastrografienflaschen mit Wasser aufschreiben müssen, dass das wieder in Gang kommt. Ja. So, was tun wir jetzt bei Übelkeit und Erbrechen? Da gibt es drei Wirkprinzipien. Vier Wirkprinzipien. Also das Zofran, ja, ich weiß gar nicht, warum das dieselbe Farbe hat wie das Fortecordin. Also das Zofran dürfen Sie eigentlich nur geben, wenn der Patient aufgrund von Chemotherapie oder Radiotherapie Übelkeit hat. Ja, sonst dürfen Sie es eigentlich nicht aufschreiben. Das Dexamethason ist so ein bisschen ein Reservemedikament, weil das hat natürlich auf lange Sicht auch Nebenwirkungen, aber das ist gut bei Übelkeit und Erbrechen, ja, Opioide induziert. Da kann man halt nach ein, zwei Wochen versuchen, ob man es wieder weggeben kann zum Beispiel. Außer der Patient hat Hirnmetastasen, dann muss er es natürlich weiternehmen. Mit dem Vertirosan habe ich persönlich keine Erfahrungen. Ich weiß, dass das unsere Onkologen ganz gern nehmen. Das ist also eigentlich so ein normales Reiseübelkeitsmedikament. Das hat als Nebenwirkung eigentlich nur, dass es ein bisschen müde machen kann. Patienten müssen das halt dreimal am Tag nehmen. Baspertin, da ist früher immer noch auf der Folie gestanden, 3x30 Tropfen, wie es die Tropfen noch gegeben hat, da war immer die Gefahr, dass man die Tropfen unterdosiert, also Baspertin 3x10 Milligramm. Bei Leuten, die Parkinson haben, ist das natürlich verboten. Und dann, was ich persönlich am liebsten habe, ich sage Ihnen auch gleich, was der Schmäh dazu ist, ist das Haldol. Ja? Da sage ich den Patienten immer, sie müssen was nehmen, das ist eigentlich ein Psychopharmakon, aber sie müssen viel weniger nehmen. Und die Patienten freuen sich wirklich, wenn sie hören, sie müssen nur 3x3 oder 3x5 Tropfen nehmen. Ja? Und das wirkt, das Wirkprinzip ist eigentlich das gleiche wie beim Baspertin. Also da oben antidopaminerg. Und das wirkt ganz gut. Ja? Auch da gilt, Sie können Wirkprinzipien kombinieren.